Ich möchte mit euch heute einen Präventionskurs machen. Keine Predigt, ein Präventionskurs. Prävention ist für manche eine langweilige Geschichte. Die Präventionsbeauftragten in der Firma sind immer die, die auch mit einem Sturzhelm ins Bett zum Schlafen gehen. Ne? Die fahren immer prinzipiell mit angezogener Handbremse durch die Gegend und haben immer die Mana. Passt bloß auf, dass nichts passiert. Ne? Ich habe irgendwann vor zig Jahren mal die Alpen für mich entdeckt. Ich war da noch nie. Und dann dachte ich so, du musst jetzt als echten Mann auch mal auf den richtigen Berg gestiegen sein. Ne? Hatte da so ein 3000er und hatte im Wetterbericht gelesen, es gibt Gewitter. Nun ja, dachte ich so, als Flachland-Tiroler, Gewitter, da stellst du dich irgendwo unter, dann blitzt das ein bisschen Donner und dann spazierst du halt weiter, ne? So wie das ist. Und dann sah ich schon, ich stieg den Berg hoch, es war so ein 3000er, und ich sah das schon, die Wolken kamen, dachte, naja, ist ja nur ein Gewitter, was ist denn da das Problem? Und als ich dann oben auf dem Berg war, schön auf der Spitze, da kam das Gewitter. Aber nicht so ein Berliner Gewitter, da kann das ja auch schon mal ganz schön rumsen. Aber da habe ich mal Gewitter erlebt, was Gewitter wirklich ist. Als der erste Blitz einschlug, da war mir so heiß, ich spürte richtig die Hitze im Gesicht und durch diese elektrischen Ladungen, so die sämtlichen Haare standen zu Berge. Bei mir ist da ja nicht mehr so viel zu stehen, ne? Aber ich spürte das richtig, diese Ladung in der Luft. Und ich sag euch, ich habe mich dann umgeguckt und ich stellte fest, Martin, es gibt hier nur einen Blitzableiter auf diesem Berg, das bist du. Es gibt hier weder Baum noch irgendwas anderes. Und ich sage, ich habe so eine Panik gekriegt. Ich bin diesen Berg runtergerannt im Schweinsgalopp. Ich bin dahin gekracht und durch den Schlamm gestürzt. Ich sah aus wie das Schwein nach der Suhlung. Ne? Aber zum Glück, ich bin angekommen, stehe ja jetzt hier. Aber da habe ich gemerkt, wie doof, wie bekloppt, wenn man sich nicht Gedanken macht, was ist Gewitter in den Bergen. Dann habe ich viel drüber gelesen, was macht man, am besten gar nicht hochsteigen. Ne? Beste Prävention. Prävention kann manchmal ganz viel verhindern. Und Menschen, die wissen, was sie machen in gewissen Situationen, die leben oft länger. Klar kannst du sagen, irgendwann sterben wir alle. Aber es ist schön, wenn du vielleicht nicht schon mit 40 oder 50 stirbst. Weil man vielleicht irgendwie unachtsam war. Genau, darum geht's heute. Und heute geht's nicht ums Gewitter in den Alpen, sondern um den bösen Tag. Nun kann das sein, das ist vielleicht so eine kleine Vorbemerkung. Und dann fangen wir an, dass du sagst, böser Tag, schon lange nicht mehr gehabt. Gibt's bei mir nicht. Trautes Heim, Glück allein, Frau, Kinder, alles stimmt, Job, alles ist wunderbar. Dann freu dich. Heißt nicht, dass du heute nicht zuhören musst, weil auch auf dich kann es mal kommen. Und dann weißt du, was du machst. Vielleicht stehst du aber gerade da, wo sich das Gewitter über deinem Haupte da mal so richtig entlädt. Und da möchten wir zusammen ein paar Dinge angucken, was man machen kann, dass du sicher und getragen durch das Gewitter kommst. Also wenn du sagst, ich bin noch nicht in dem Alter, es kommt irgendwann, kommt jeder in diesen bösen Tag hinein. Muss ich kein Prophet sein. Willkommen in der Treppenliftliga. Wisst ihr, das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ich hier Gleichgesinnte in der Gemeinde finde. Eines schönen Tages machte ich mein Internet, meine E-Mail-Kontos auf. Und dann war sie da, die Treppenlift-Werbung. Seit diesem Tag, was ist jetzt schon Monate her, bekomme ich immer Treppenlift-Werbung. Ne? Also ich sage euch eins, ich habe glaube noch nie nach einem Treppenlift gegoogelt. Ich bin auch nicht in der Liga, aber Google und Co. hat mich jetzt da so eingenordet. Treppenlift-Liga. Ne? Macht mir ein bisschen Angst. Ich denke so meine DDR-Vergangenheit, ich denke da so ein bisschen an Stasi. Ne? Vielleicht hat Google ja irgendwie mitgekriegt, wie ich in meinem dritten Stock mit den Wasserkästen geschnauft habe. Und die denken, dem schicken wir mal jetzt so eine Werbung. Keine Ahnung. Eigentlich sind wir in unserem Alter so, ab 50 aufwärts, relativ uninteressant für die Werbeindustrie. Die 14-, 15- bis 30-Jährigen, da stürzt man sich viel mehr darauf. In meinem Alter kriegst du, wie gesagt, da kann man nicht mehr so verdienen, viel verdienen, die haben alles. Ne? Was soll man denen denn noch verkaufen? In unserem Alter, so mit 40, 50, 60, da kriegst du dann halt Treppenlift-Werbung, Sterbegeldversicherung, Prostata-Medikamente angeboten oder so. Gott sei Dank, ich brauche alles von diesen Werbungen noch nicht, ich krieg's ja aber. Ich fand das so ein bisschen unlangweilig inzwischen. Dachte so, naja, kannst du wegklicken, hat man Zeit gespart. Wenn man älter wird, wird es langweilig. Nicht unbedingt, aber bei der Werbung vielleicht. Ne? Aber wisst ihr, es gibt eine große Werbeimperium, das hat höchstes Interesse. Mit jedem Jahr, was du älter wirst, steigt dein Werbewert. Das überflackt dich, das überspült dich quasi mit Werbung, mit jedem zunehmenden Alter, was du an den Tag legst. Wisst ihr, welche Werbefirma ich meine? Das ist das teuflische Werbeimperium. Wisst ihr, bei so einem 20-Jährigen, da denkt der Teufel, naja, da habe ich ja noch 70 Jahre. Da kann ich ja noch 70 Jahre lang piesacken und quälen und vielleicht vom rechten Weg abbringen. Aber wenn einer mal 60 ist, dann weiß der Teufel, meine Zeit läuft ab. Der ist ja immer noch auf dem Weg. Jetzt muss ich nochmal alles geben, um den möglichst den Glauben zu vermiesen. Um den möglichst nochmal vom Weg abzubringen. Also wisst ihr, früher, da dachte ich immer so als junger Mensch, ich bin kirchlich sehr sozialisiert. Da saßen sie da immer vorne, so die Altheiligen, so ganz fröhlich in der Kirchenbank. Und ich dachte immer so, ja die Leute da, nee, so 50 Jahre mit dem Herrn, die haben nicht mehr so Probleme wie ich. Ne? So als junger Mensch, so Probleme, so Pubertät, ne? Mit Sex und mit Geld und mit Wahrheit und Ehrlichkeit. Das sind die alle erhaben, die priesen da mit verklärtem Gesicht den Herrn und guckten gen Himmel und dachten so, die wissen gar nicht mehr, was das ist, Versuchung und Gefahren und so. Und heute komme ich langsam in die Altersgruppe und ich stelle fest, weit gefehlt. Weit gefehlt. Im Gegenteil habe ich manchmal den Eindruck, der Teufel klopft viel intensiver mit seiner ganzen Maschinerie an die Türe. Weil er nicht mehr so viel Zeit hat. Weil er dich wegkriegen will vom rechten Weg. Und deswegen gibt er nochmal so richtig Vollgas, um dich nochmal so richtig zu ärgern. Also der Gedanke, so wenn man alt wird, wird es ruhiger. Ich kann das jedenfalls für mein Leben nicht behaupten. Im Gegenteil, nur getrost, es kommt noch schlimmer, habe ich so den Eindruck. Ne? Und wisst ihr, ich sehe eine große Problematik, wenn du länger mit Gott unterwegs bist und in gewisse Jahre kommst, warum auch in den alten, auf die alten Tage, warum wir auch noch auf die alten Tage drauf reinfallen können. Man denkt ja eigentlich, wenn ich so lange mit Jesus unterwegs bin, da kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Ne? Ich weiß ja, wo es lang geht. Ich weiß ja eigentlich, ich kenne alles, habe die Bibel gelesen. Ne? Ich mache meine Gebete, gehe in die Kirche, habe meine christlichen Freunde und bin vielleicht christlich verheiratet mit einer tollen Frau oder einem tollen Mann, der auch des Weges ist. Und dann denkt man so, jo, eigentlich ist das doch eine ganz sichere Bank. Was soll da noch anbrennen? Da kann doch nichts mehr passieren. Aber wisst ihr, das Problem in dem Alter ist, es macht sich eine gewisse Müdigkeit auf. Eine körperliche Müdigkeit. Du kannst nicht mehr so, wie du möchtest. Die Pelle will nicht mehr so. Ne? Wir wollen noch, aber es zwickt und juckt und macht und tut überall. Aber es macht sich auch so eine geistliche Müdigkeit manchmal auf. Kennt ihr das? Ich habe jetzt 40 Jahre lang dafür gebetet. Ist nicht eingetroffen. Meine Kinder haben den Herrn nicht gefunden. Oder mein Partner ist nicht Christ geworden. Ich bete jetzt 40 Jahre gegen meine charakterlichen Macken. Und jetzt tue ich es vielleicht nur noch alle. Der Kampfweg auf der Siegerstraße sieht anders aus. Kein Sieg erlebt. Der eine kämpft mit irgendeiner heimlichen Sucht, aber er merkt, 30 Jahre Christ sein, Gebete, Beichte. Es gibt Dinge, die schleppst du immer noch mit dir rum und du kommst davon nicht los. Und dann wird man müde. Kennt ihr das? Man wird müde und denkt so, naja, ob sich da überhaupt noch mal was ändert? Ob sich da überhaupt noch was tut in meinem Leben, in den und den und den Bereichen? Vielleicht gibt es auch so eine gewisse Müdigkeit wie so in einer Beziehung. Und manche alten Ehepaare, ne, da ist es dann auch manchmal müde. Ne, man kennt sich und man hat so seinen Ritus, aber die Hütte ist nicht mehr am Brennen. Also so mit heißer Liebesglut ist da nicht mehr so viel. Das ist so ein bisschen, man macht so sein Ding, man geht Sonntag hier in die Kirche und verrichtet seine Gebete und liest früh die Losung, aber so richtig am Brennen ist da nicht mehr viel. Da sehe ich so eine große Anfälligkeit, dass wir merken, das bringt ja eben doch nicht so viel. Hab das jetzt alles so gemacht, 40 Jahre, und dass manche Menschen auch im Alter mit 60, 70 den Glauben an Haken hängen, habe ich so oft erlebt. Und das andere ist, geistliche Demenz nenne ich das immer. Das kennt ihr schon, das habe ich schon mal eine Predigt überhalten, dass wir immer so glauben, naja, irgendwie so Evolution, das ist für mich so die Evolution, so geistliche Evolution. Ne? Ich war früher, bevor ich mich bekehrt habe, böser Heide. Ne? Und dann habe ich mich ja bekehrt, bin ich Christ geworden. Heute war ich fromm, morgen frömmer, übermorgen am frömmsten, Heiligenschein, Engelsflügel und vor euch steht strahlenden Angesicht St. Martin. St. Martin, den nichts mehr anfechten kann, ne? Der hat das jetzt unter seinen Füßen. Weil ich bin jetzt heilig, 40 Jahre mit dem Herrn. Da macht man ja gewisse Sachen nicht mehr. Ne? Das juckt mich gar nicht mehr. Ne? Die Lust dieser Welt, was ist das denn? Noch nie gehört. Ne? Also kenne ich gar nicht. Ne? Und wir vergessen, und das ist geistliche Demenz, wir vergessen, was Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Auch nach 40 Jahren Kirchgang. Da wird sich nichts dran ändern. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Amen. Das ist so. Aber wir glauben dann irgendwie, jetzt bin ich ein bisschen besser geworden. Geh ja da immerhin in die Begegnungskirche, mach ja das ganze Fromme mit, bet ja immer. Und jetzt wohnt in meinem Fleisch doch ein bisschen Gutes. Ne? Bin nicht mehr so ganz böse. Bin jetzt ein guter Martin. Und wisst ihr, dieser Glaube, der lässt mich leichtsinnig werden. Wenn ich weiß, dass in der Nacht bei mir eingebrochen wird, da hole ich mir Baseballschläger und stelle mich in die Tür. Aber wenn ich denke, passiert ja nichts mehr, dann lege ich schön im Bettchen und schlafe. Und dann kommt er und bricht ein. Und dann reiben sich alle die verstohlen die Augen und denken, wie konnte der denn nur? Pastor wunderbar, wo wir seinen Predigten immer gelauscht haben, der ist fremdgegangen. Wie geht das denn? Der hat doch so erbauliche Worte immer zu uns gerichtet. Und keiner versteht's. Keiner versteht, warum Pastor Wunderbar das und das macht. Muss nicht Pastor Wunderbar sein. Kann auch dein Kirchenbanknachbar Harry oder Eddie sein. Was weiß ich. Und wir verstehen das nicht. Warum ist das so? Weil der Teufel nicht aufhört, an dir zu bohren. Und wenn du da oben gut in die Himmelstür reinkommst, dann nur, weil du ganz eng an Jesus warst und weil er dich da oben reingeschleppt hat. Nicht, weil du irgendwie besserer, frömmerer oder anständigerer Mensch jetzt geworden wärst. Ne? Genau, Amen, so ist es. Ich möchte euch mal mitnehmen, Mose und die Putzfrauenaffäre. Kennt ihr die Geschichte von Moses und die Putzfrauenaffäre? Die möchte ich euch mit euch heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Das ist, ich habe da noch nie eine Predigt drüber gehört. Wahrscheinlich, Paul, du hast auch schon mal darüber gepredigt. Du hast ja schon über alles gepredigt. Ich hatte da wahrscheinlich Fehlstunde, ich weiß es nicht. Ich finde es interessant, das ist so eine Randgeschichte, aber Gott hat in den letzten Wochen sehr deutlich zu mir geredet und ich wollte euch da mal Anteil geben, was mir da so wichtig geworden ist. Geschichte, die kann man auch mal schnell überlesen. Die lese ich mal mit euch. Miriam und Aaron übten Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Also Kuschiten, das war so, wir sagen heute Äthiopien, ne? Irgendwie hinter Ägypten in Afrika. Ne? Sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Moses geredet? Hat er denn nicht auch durch uns es getan? Und der Herr hörte es. Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und der Herr befahl Mose, Aaron und Miriam, geht hinaus zum Zelt Gottes. Und sie gingen alle drei hinaus. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes Gottes. Er rief Aaron und Miriam zu sich und die beiden traten vor ihm. Er sprach zu ihnen, hört, was ich euch jetzt sage. Wenn unter euch ein Prophet des Herrn ist, gebe ich mich ihm durch Vision zu erkennen und rede mit ihm durch Träumen. Bei meinem Diener Mose ist es aber anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Aber warum habt ihr euch denn nicht gescheut, so mit meinem Diener Moses zu sprechen? Der Herr verließ sie voller Zorn. Nachdem die Wolke sich von dem Zelt Gottes erhoben hatte, wurde Miriam vor Aussatz weiß wie Schnee. Als Aaron sich zu Miriam umwandte und sah, dass sie aussätzig war, flehte er Mose an, mein Herr, strafe uns nicht für diese Sünde, die wir unüberlegt begangen haben. Lass sie nicht wie eine Fehlgeburt aussehen, die schon bei der Geburt halb verwest ist. Da bat Mose den Herrn, mach sie doch wieder gesund, mein Gott. Ende der Geschichte ist, die Miriam musste 7 Tage außerhalb des Lagers sein. Mose hat für sie gebetet. Konnte mal 7 Tage mal zur Besinnung kommen. Das ist nicht immer schlecht. Ne? Mal ein bisschen eingehalten, 7 Tage. Und dann ist sie wieder geheilt ins Lager zurückgekommen. Wisst ihr, ich möchte euch da mal mit hineinnehmen. Mir ist da ein bisschen die Fantasie durchgegangen bei dieser Geschichte. Und das möchte ich mit euch mal ein bisschen teilen. Es ist ja interessant, dass mit dieser kuschitischen Frau nicht viel berichtet ist. Wer war die? Wir wissen ja noch nicht, was ihr Name. Ne? Das ist ja, das interessiert uns ja immer ein bisschen. Es gibt so Fantastereien auch in der jüdischen Tradition. Ich habe mich da mal so ein bisschen mit reingelesen, sehr spannend. Die Ende der Geschichte ist, man hat Mose nicht zugetraut, dass er auf die alten Tage sich nochmal verliebt hatte. Man sagt, das ist vielleicht eine Frau, die er mal bei einem Vollzug, wo er junger Prinz war, da geraubt hatte oder was auch immer, vor 40 Jahren oder so. Aber das ist der alte Mann, vielleicht 100 war er da, 110, wir wissen es nicht, dass der sich nochmal in eine Frau verliebt, ist für uns ein bisschen undenkbar. Ich will euch mal mit hineinnehmen, wie es sich vielleicht zugetragen hat. Wenn Moses den Podcast hört von der Predigt, vielleicht grinst er und sagt, weit gefehlt, oder vielleicht ist er sehr erstaunt und sagt, wie konntet ihr das nur wissen? Wir stellen uns das mal vor. Ich weiß nicht, wer von euch mal Camping gegangen ist. Also ich persönlich bin ein passionierter Camper. Und Camping ist im Grunde eine halbe Lüge. Du liegst im Zelt und denkst, du hast Privatsphäre. Es gibt aber keine Privatsphäre. Nur weil du da so eine dünne Leinwand um dich rumgelegt hast, die da draußen kriegen alles mit. Du kriegst da alles mit. Wenn sich das Ehepaar nebenan streitet, wenn einer in der Nacht pupst, du kriegst alles mit. Du kannst nicht für dich sein beim Camping. Campingplatzsituation, das war das, was das Volk Israel hatte, 40 Jahre in der Wüste. Und ihr müsst euch vorstellen, Moses lag früh im Bett in seinem Zelt und dann hörte er das. Wo ist dieser Mose? Wir haben so die Nase voll. Wir können nicht mehr. Wieder nur dieser Fraß im heiligen Land Ägypten. Da hätten wir jetzt unsere Knoblauchpfanne gehabt. Und hier immer nur dieses Manna. Kein Wasser, affenheiß. Was haben wir nur für einen Fehler gemacht, dass wir diesem Verrückten nachgefolgt sind? Wären wir mal da in der Sklaverei geblieben. Und weißt du, das kannst du vielleicht mal einen Tag ab. Aber wenn du jeden Morgen in deinem Zelt sitzt und das hörst, dann kannst du irgendwann nicht mehr. Er konnte auch nicht mehr. Er hat zu Gott mal gesagt, Gott, das sind nicht meine Opas oder meine Kinder. Ich war mit denen nicht schwanger. Entlass mich doch aus deinem Dienst. Gott hat ihm das Entlassungsgesuch nicht gestattet. Er musste weitermachen. Du kannst die ganzen 5 Bücher Moses immer wieder lesen, im ersten nicht. Und sie murrten wieder, Moses und Aaron. Das war so Tradition schon fast. Ne? Und dass du das irgendwann nicht mehr kannst, ich glaube, da macht sich eine tiefe geistliche Einsamkeit auf. Seine Frau war irgendwie abhanden gekommen. Auch das wissen wir nicht wie, die gab es nicht mehr. Und Aaron, sein treuer Weggefährte, da empfindet man immer irgendwann, da gab es einen Bruch. Als es drauf ankam, hat er das goldene Kalb gemacht. da waren die beiden nicht mehr so dicke. Mose hat ihn da sehr zur Verantwortung gezogen. Warum hast du das gemacht? Und hast dem Volk nicht widerstanden? Außerdem hatte Aaron den Tod zwei seiner Söhne zu beklagen, die Gott dahin gerafft hatte. Der war mit sich selbst beschäftigt. Der war nicht mehr die Stütze. Und dann lag er in dem Zelt jeden Morgen, das Murren, ich bin schuld an allem. Dabei war er nicht schuld, er hat ja nur das gemacht, was Gott wollte. Der hatte seinen Lebensabend auch sich besser mit seiner Zippora in der Finca vorgestellt. Ne? Da konnte er nichts dafür. Und wisst ihr, irgendwann hat er so die Nase voll gehabt. Wir sehen das heute immer so fromm, da hat er sich ein Zelt genommen und hat es außerhalb des Lagers gestellt. Man denkt heute immer so, Charismatiker, 24-7 Prayer Room und dann konnte er mit dem Herrn. Ich denke manchmal so, vielleicht hat er auch manchmal einfach die Schnauze, die Nase voll gehabt. Er konnte das nicht mehr hören, dieses Rumgemurr, Rumgeschimpfe, Rumgemecker den ganzen Tag. Er wollte einfach mal Ruhe haben. Und so konnte er dann leben in seinem Zelt. Und dann kommt die Situation. Jetzt gehen wir mal in die Fantasie herein. Moses ist wieder am Beten, klagt Gott vielleicht in seinem extra gestellten Zelt, in seinem Prayer Room, das Leid über das Volk und so weiter und so fort. Und auf einmal raschelt es am Eingang und da erscheint eine Frau aus Äthiopien. Und die stellt sich vor und sagt, oh, großer Meister am Beten, Entschuldigung, ich, neue Putzfrau. Und dann will sie da mit dem Staubwische wedeln und so weiter und so fort. Oh, großer Meister, haben Durst, ich bringe großer Meister Wasser und so weiter und so fort. Und sie rennt dafür großen Meister und bringt ihm Wasser. Und Moses denkt, Mensch, das erste Mal jemanden, der mich heute nicht angemeckert hat, der nicht rumgemurrt hat, der einfach nur nett ist. Und die Zeremonie jeden Morgen, oh, großer Meister wieder am Beten und so weiter und so fort. Ne? Und irgendwann vermisst er das schon, ne? Die Putzfrau, die da immer in seine Prayer Room kommt, in sein Gebetszelt kommt. Und eines schönen Tages kommt sie wieder an mit großer Meister am Beten. Und dann sagt er, hör mal zu, ich erkläre dir mal das, wie das geht mit dem Beten. Heb mal deine Hände hoch und dann beten wir mal zusammen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob er das ihr gelehrt hat. Und dann beten sie zusammen. Hast du schon mal nicht mehr alleine? Kann doch jemand anderes zum Beten? Es kommt, wie es kommen muss, ihr Lieben. Ich sage euch das, ich habe früher, vor 30 Jahren, auch mal mich mit einer Frau zum Beten getroffen. Wir hatten da, waren Leitung für so einen wilden Jugendkreis und wir wollen, dass die Jungs den Herrn finden. Und dann haben wir es regelmäßig zum Beten getroffen. Es kam, wie es kam muss. Heute ist es meine Frau, ne? Die treue Beterin. So nett, das, so geht erfolgreiches Beten, ne? Genau. Also, es kam vielleicht auch wie bei uns. Die beteten und irgendwann waren nicht nur die Herzen für Gott warm, sondern füreinander. Und dann wusste der Mose natürlich, wenn das rauskommt, ne? Dann bin ich geliefert. Er hatte nämlich vorher gerade noch erlassen, ne? Kann man selber nachlesen, heiratet niemanden aus anderen Völkern. Gebt eure Söhne nicht den Töchtern und die Töchter nicht euren Söhnen, weil die könnten, ne? Die könnten euch abspenstig machen von Gott. Hatte er gerade noch die Regel vor noch gar nicht allzu langer Zeit, hatte er die erlassen in Gottes Auftrag. Und Moses wusste natürlich, wenn das rauskommt, ich hier mit der Äthiopierin, mit der Kuschiterin, ne? Vielleicht ist er heimlich nach Las Vegas geflogen, haben sie geheiratet, keine Ahnung. Ne? Würden wir heute vielleicht machen. Aber wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, Campingplatz-Atmosphäre. Auf dem Campingplatz kannst du nichts geheim machen. Und dann ging das Tuschel los. Ey, hast du schon gehört? Der große Meister, der Heilige, der ist da mit der Ausländerin zusammen. Und dann ging das immer so weiter, ne? Es tuschelte, ja, ne, uns predigt der Wasser, selbst säuft er den Wein, genau. Das will unser Leiter sein, ne? Der kriegt es ja selber mal nicht hin. Und irgendwann, Miriam, Aaron, seine älteren Geschwister, nehmen ihn sich zur Brust und sagen, Mose, wir müssen mal miteinander reden. Das ist sehr fromm ausgedrückt, wie die mit ihm geredet haben, da in der Bibelgeschichte. Heutzutage wird das wahrscheinlich anders laufen. Ne? Du hast ja nicht mal alle Latten am Zaun, würden die wahrscheinlich sagen. Was ist mit dir denn los? In deinem Alter bist du jetzt ein Lustkreis geworden. Kriegst du deine Hormone nicht unter Kontrolle? Musst du denn jetzt nochmal und dann auch noch eine Ausländerin? Ja, hast du denn nicht jemanden, eine rüstige Witwe im Stamm Levi noch finden können, die da jetzt bezirzen können? Weißt du, Mose, so ein Leiter, der so ein Vorbild ist, der anderen Wasser predigt und selber den süßen Liebeswein säuft, den brauchen wir hier nicht. Das können wir besser. Du kannst eigentlich gehen. Wir setzen dich heute mal hier ab. Wir brauchen so einen Leiter nicht. Wir brauchen einen, der Fels in der Brandung ist, der vorne weggeht. Ende der Fantasiereise. Keine Ahnung, was Moses zu der Geschichte sagt, ob es so gewesen ist. Aber wisst ihr, das Interessante ist, oft sind starke Leiter genauso sehr einsam, weil sie ganz normale Menschen sind wie du und ich. Oft geht es denen genauso wie dir. Und ich möchte mit euch drei kleine Sachen aus dieser Geschichte mal rausziehen. Eine Art Präventionskurs, die dir hilft, wenn für dich der böse Tag der Einsamkeit kommt, wenn du dich verlassen von allen fühlst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Das Erste ist, wo ich sage, richte nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, sagt Jesus. Es ist immer leicht für uns dazustehen und die Sünden beim anderen zu finden und zu sagen, Mensch, da hat er es selber nicht hingekriegt. Das ist immer ganz leicht. Aber wisst ihr, oh Guido, ich habe mal eine Sache, guck mal, ich muss auch was mit dir machen. Ne? Genau. Man kann mit seinen Fingern und seinen Armen wunderbar, was Wunderbares machen. Ne? Du brauchst aber nur stehen hier. Ne? Ich kann sagen, du bist schuld. Ne? Guckt euch den mal an, der kriegt's nicht hin. Ich kann sogar noch so abwehren und sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben hier. Komm mir bloß nicht zu nahe. Das kann man alles machen, oder? Aber man kann sagen, komm, ich stütze dich. Wir gehen zusammen zum Kreuz, weil du vielleicht selber nicht mehr gehen kannst. Vielleicht hätte Moses das gebraucht, ein Aaron, eine Miriam, die eben nicht, danke, die eben nicht die Leviten lesen, die ihm da nicht den Moralapostel spielen, sondern hätten sie vielleicht einen gebraucht, die ihn mal unterhaken und sagen, Mensch, wie geht's dir denn wirklich? Wie können wir dir helfen? Wisst ihr, ich hatte mal, da denke ich, das ist schon Jahre her, ein Suchtberatungsgespräch mit einem Mann. Da merkte ich gleich, wo der angefangen hat zu reden, der spielte mal in einer anderen Liga. Ein sehr gebildeter Mensch, war obdachlos. Und der erzählte mir dann folgende Geschichte. Der hatte mal eine Firma gehabt, sehr erfolgreich, hatte Eigenheime gebaut. Frau, zwei Kinder, schön VW vor der Tür. Richtig trautes Heim, Glück allein, gut bürgerlich. Und dann sagt er, weil ich so viel in der Firma gearbeitet habe, ging es mit unserer Ehe nicht mehr so gut. Und dann sagt er, eines Tages kam ich nach Hause in mein großes, schönes, wunderbares Eigenheim und dann war sie mit den Kindern ausgezogen. Und dann war ich allein in dieser Riesenhütte. Und dann sagt er, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin abends zum Späti um 10 und habe mir ein paar Bier geholt und habe die getrunken. Und nächsten Tag ist er wieder zum Späti und hat wieder ein paar Bier getrunken. Und das hat er dann jeden Abend so gemacht. Und nach einem halben Jahr war er ein schwerer Alkoholiker. Und mit Alkoholiker kannst du keine Firma mehr führen. Dann ist er seine Firma losgeworden und dann konnte er einen Kredit fürs Haus nicht mehr zahlen und dann war das Haus weg. Und dann war er obdachlos. Es ist immer sehr leicht, über Menschen zu Gericht zu sitzen und zu sagen, du Säufer, du kriegst ja da nicht hin, du musst nur wollen und so weiter und so fort. Aber wir wissen manchmal gar nicht, was die Menschen durchgemacht haben. Und wo der weggegangen ist, dachte ich so, ich habe gut reden. Bei mir läuft gerade das Leben super. Frau, wunderbare Kinder, wir lieben uns, alles ist gut. Aber was würde ich denn machen, wenn bei mir der böse Tag kommt? Würde ich dann zu Guido klopfen gehen und sagen, Guido, ich bin so alleine, können wir mal uns auf den Herrn werfen? Oder würde ich uns zum Späti rennen und mir ein paar Bierchen holen? Das kann man immer so wunderbar erzählen, ja, der Herr und alles, ne? Wenn es gut geht, wenn alles läuft. Aber wenn der böse Tag an deiner Türe klopft, dann ist die große Frage, wie verhalte ich mich? Und ich glaube, das ist ein weiser Satz, wenn Gott sagt, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Es steht dir nicht zu richten. Das können wir lernen aus dieser Geschichte. Die zweite Sache ist, ich weiß nicht, wer statt Mose seinen eigenen Namen reinfügen würde. Moses war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Also ich, Martin, würde ich da bitte nicht da reinfügen. Ne? Wisst, das ist interessant. Was schützt mich? Demut. Echte, wahre Demut. Am bösen Tag schützt mich die Demut. Wisst ihr, der Teufel hatte alles hinter den Kulissen wunderbar angerichtet. Aaron und Miriam stehen vor ihm, halten ihn die Leviten-Lesung. Und eigentlich hätte er jetzt wieder in seinen alten Verhaltensmuster so einen richtigen Ausraster kriegen können. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Vielleicht hätte er beten können, Gott, mach das zweite Mal die Erde auf und versenkt die. Ne? So wie früher, wo er es mit dem Ägypter gemacht hat. Ne? So, wunderbar, klopft der Tür an seine, der Teufel klopft an seine Tür, an seine alten Charaktereigenschaften. Ne? Kennen wir so gut. Und was macht Mose in seiner Demut? Der macht nichts. Weil er sagt, er wirft sich auf Gott, Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und am Ende betet er ja sogar noch für seine Schwester, das musst du dir mal vorstellen. Also ich hätte auch für meine Schwester gebetet, Herr, bitte lass die Krätze jetzt bis zum Ende ihrer Tage sein, damit sie mich nicht mehr nervt. Ne? Dann bin ich die endlich los, dann muss sie immer außerhalb des Lagers sein, wunderbar. Ne? Aber er betet, dass sie geheilt wird. Das ist Demut. Ne? Er setzt sich wieder für sie ein. Demut schützt dich, wenn es mir nicht schlecht geht. Wenn ich wieder von dem Teufel sein Angeboten genascht hat, das brauchst du Demut, zum Bruder zu gehen und sagen, du, kann ich mal mit dir reden? Ich habe es wieder getan. Punkt, Punkt, Punkt. Da brauchst du Demut. Aber wenn du die Demut hast, dann wirst du frei werden. Der Stolz ist das, was es das verhindert, dass ich zum Nächsten gehen kann und sagen, du, ich muss mal beichten, ich habe Mist gebaut. Das ist ja das Problem. Wie wird man demütig? Lange Rede, kann ich nicht drauf eingehen. Aber Mose, indem man mit Gott in der Wüste ausharrt und irgendwann Gott größer wird als das eigene Ich. Das hat die Wüste bei ihm gemacht. Auch die Krise. Er hat ausgeharrt mit Gott. Und irgendwann ist Gott größer geworden in seinem Leben. Zweite Sache, die wir unbedingt bedenken sollten. Manchmal hat Gott einen Ausweg, den sehen wir noch nicht. Also vielleicht denkt der eine oder andere, Martin, ich kann das so gut nachempfinden. Ja, mit dieser Kuschiterin. Ne? Also ich fühle mich auch manchmal so. Ne? Ich bin zu Hause und meine Frau oder mein Mann, die murren jeden Tag wieder Moses und Aaron. Also nicht wieder Moses und Aaron, sondern wieder mich. Ne? Also genau mein Thema. Ich fühle mich auch so einsam. Ich mache es wie Mose. Ne? Wo ist meine Kuschiterin? Ne? Vielleicht sogar 20 Jahre jünger. Kein Problem. Ne? Also man kann die Geschichte auch nehmen und sagen, das ist jetzt mein Freibrief. Ne? Aber wenn man das meint, ist man auf dem falschen Dampfer. Versteht ihr, was ich meine? Sondern Gott sagt, wenn du einen Weggefährten hast, dann geh zurück und entfach das Feuer neu mit ihm. Wisst ihr, manchmal hat Gott einen Ausweg, den wir nicht so sehen. Für Moses war die Kuschiterin der Krückstock durchs Leben. Gott hat für den Mose Menschen gehabt, einen jungen Mann namens Josua. Unscheinbar. Hier eine Frau ohne Namen, Menschen, die nicht bedeutend waren, die hat er ihm zur Seite gestellt. Und auf die konnte er sich stützen. Manche denken vielleicht so, Mensch, kennt das selber manchmal im Gottesdienst, bist du auf irgendwelchen Konferenzen, der große, vielgepriesene Pastor oder Prophet, der hat nie Zeit für dich. Ne? Stehst du Schlange, keiner kümmert sich um dich. Und man vergisst, dass man vielleicht hinten beim Kirchenkaffee Harry und Heinz hat, die dir geduldig Tag für Tag zuhören, die dein Krückstock durchs Leben sind. Manchmal denkt man immer so, das muss der große Priester sein. Ist es aber nicht. Gott gibt dir manchmal die kleinen Menschen. Und ich finde es wichtig, dass man das nicht übersieht, die Gott geschickt hat, die dich unterstützen sollen. In den Kommunitäten, Klöstern hatten, viele Lebensgemeinschaften haben immer so dieses Modell des Seelenbruders, der Seelenschwester. Das heißt, wenn du da in Orden gehst, kriegst du immer einen Seelenbruder zur Seite. Der begleitet dich durch dein Leben. Und wisst ihr, ob du verheiratet bist, in einer Beziehung lebst oder alleine bist, ich glaube, es ist wichtig, dass du in deinem Leben einen Seelenbruder hast, eine Seelenschwester hast, die mit dir durchs Leben geht, die dir auch mal unbequeme Fragen stellen kann. Nicht nur, wie geht's, schönes Wetter heute, sondern fragen kann, wie geht's dir eigentlich wirklich? Die quasi Aufsicht hat, der du die Aufsicht über deine Seele gibst. Das heißt, der darf mich auch fragen, auch manchmal peinliche Sachen. Was hast du denn gestern Abend für einen Film geguckt? Ne? Du schläfst halt so, was hast du denn die ganze Nacht gemacht? Versteht ihr? Wenn der böse Tag kommt, wenn du in dieser Zeit bist, wenn wir bestehen wollen gegen den Teufel, schaffen wir das oft nicht alleine. Du brauchst jemanden, auf den du dich stützen kannst, der mit dir, wie wir zusammen, der mit dir zum Kreuz geht. Und das vielleicht nicht erst, wenn es dann brennt, wenn der Blitz reinschlägt, sondern es ist gut, wenn du den schon viele Jahre vorher hast. Dann wird es vielleicht gar nicht so krass. Das Letzte. Wir haben einen gnädigen Gott. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Und ich möchte, dass ihr damit nach Hause geht. Wir haben einen gnädigen Gott. Da sprach Gott, bei meinem Diener Mose ist es aber anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Interessanterweise in dieser Geschichte, Gott sagt nichts zu dieser Kuschiterin. Kein Sterbenswörtchen. Er bewertet das nicht, er kommentiert das nicht. Er sagt einfach nichts. Aber was er macht, er stellt sich 100% auf Mose seine Seite. Gott ist treu. Selbst wenn ich auf krummen Wegen gehe, geht er gerade mit und er kommt mit mir zum Ziel. Das ist nicht auswendig gelernt, sondern das erlebt. Ich wollte euch das mal mitgeben, auch wenn du unten bist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du denkst so, wie soll das bloß weitergehen? Oder wenn du denkst so, wird eh nichts. 40 Jahre versuche ich das unter die Füße zu kriegen, ich gebe auf. Gott ist treu. Gott steht zu dir. Der verlässt dich nicht. Der bleibt an deiner Seite. Ich habe letzte Woche mit meiner Tochter, letzten Sonntag, haben wir einen Lauf gemacht durch Leipzig. Das hat mich so bewegt. Und es hat geregnet. Schlimmer geht's gar nicht. Ne? Ich war nass und es war zu lange und ich war fertig. Und irgendwann bin ich nicht mehr gelaufen, sind nur gewandert. Ne? Und dachte so, ich höre auf. Und irgendwo schrie mich, man hat ja dann immer so eine Läuferschürze oder so ein Dings und da steht auch der Name drauf. Irgendwann schrie eine Frau aus den Zuschauerrängen und schrie dir, Martin, lauf, du hast doch nur noch 2 Kilometer. Und wisst ihr, das hat mich so oft gepusht. Und auf einmal bin ich wieder gelaufen und bin ins Ziel gekommen. Und wisst ihr, hinterher habe ich gedacht, so ist Gott. Der steht da und sagt, Mensch, lauf. Lauf doch. Es sind nur noch 2 Kilometer. Es ist nicht ewig. Du wirst es schaffen. Gott ist bei dir. Der ist gnädig und der feuert dich an und sagt, Mensch, komm, wir gehen zusammen. Das wollte ich euch mit auf den Weg geben. Gebt nicht auf, wenn der böse Tag kommt oder wenn der böse Tag gerade jetzt ist. Gott ist dabei und sagt, Mensch, lauf doch, komm, lauf doch weiter. Hör nicht auf. Wir haben es doch gleich geschafft. Bist doch gleich durchs Ziel. Die böse Zeit endet auch mal wieder. Die wird nicht ewig sein. Geh weiter. Amen.